Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte zu Beginn erstmal beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Ich möchte dir danken, dass du da bist. Und ich bete, Herr, dass du uns deinen Willen offenbarst, dass du uns dein Wort aufschließt, dass du unsere Herzen aufmachst für das, was du möchtest. Und dein Wort, Herr. Danke. Amen. Ja, wir haben ja die Predigtreihe momentan noch die Liebe des Vaters. Und wie ihr ja wisst, war ich Ende März, Anfang April in Israel zu diesem Thema. Ich war mit dem Philippusdienst unterwegs, mit einer Gruppe. Und wir haben dort christliche Gemeinden und Werke besucht, die sich vor allem auch um die Versöhnung in Israel bemühen und dafür arbeiten. Und das Interessante war, dass da wirklich immer ein Konsens rauskam und es hieß, ohne Jesus geht es nicht. Es geht nur mit Jesus. Versöhnung in diesem Land oder überhaupt Versöhnung ist nur mit Jesus möglich. Und die Versöhnung ist gleichzeitig auch ein Zeichen für Jesu Wirken. Da, wo die Versöhnung stattfindet und wo sie passiert, da können die Menschen wirklich das Wirken Jesu darin sehen. So, das war so ein Konsens, den ich mitgenommen habe. Wir waren dort eben, wie gesagt, in vielen Gemeinden und Werken, sind vielen Menschen begegnet, die wirklich ihr Herz und ihr Leben und ihre Leidenschaft in dieses darauf ausgerichtet haben. Letzten Endes ging es immer darum, Jesus bekannt zu machen in diesem Land, um eben die Versöhnung dort zu erreichen. Und mich hat wirklich diese Leidenschaft und diese Hingabe dieser Menschen sehr beeindruckt. Das hat mich sehr berührt. Und es waren aber da zwei Männer, also in zwei verschiedenen Organisationen, die mein Herz nochmal auf eine ganz besondere Weise bewegt haben oder berührt haben. Und ich konnte so erstmal gar nicht sagen, wieso oder was war an denen so anders oder so speziell oder ich konnte es gar nicht so richtig greifen, aber ich habe gemerkt, die zwei, die haben mir irgendwie besonders berührt. Und so im Nachhinein, so als sich die ganze Sache so ein bisschen gesetzt hat und jetzt auch in Vorbereitung zu dieser Predigt, bin ich so ein Stück weit, meine ich, draufgekommen, was das eigentlich war. Und ich glaube, ich erzähle euch erstmal, was einer dieser beiden so erzählt hat von seinem Leben. Der hat Gott gesucht als junger Mann, hat er angefangen, Gott zu suchen und er hat alle möglichen Schriften gelesen von Hindu, was weiß ich, was es alles gibt. Er hat auch den Koran gelesen und alles Mögliche auf der Suche nach Gott. Und eines Abends saß er mit dem Koran neben sich am Bett, auf seinem Bett und hat gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann offenbare dich mir, zeig dich, wer du bist, zeig's mir. Und in dem Moment hat er ein Bild von Jesus vor Augen gehabt, eine Vision, ein Bild von Jesus. Und das Problem war, dieser Mann hat zu dieser Zeit ziemlich viele Drogen genommen und hat dieses Bild gar nicht ernst nehmen können, ja, weil er gedacht hat, das ist bestimmt irgend so eine, Hasch-mich-Geschichte oder sowas, ja. Das kann es irgendwie nicht sein und hat das wieder verworfen, ja. Und etwas später, er hat dann seine Frau kennengelernt und die beiden haben dann beschlossen, Gott zu suchen im Judentum und sie sind richtig orthodoxe Juden geworden. Und es ist ein Mann, der, wenn er was macht, dann macht das gescheit. Und das heißt, er ist so richtig, ich möchte schon fast sagen, ultraorthodoxer Jude geworden, hat alle Regeln eingehalten. Ja, die haben sehr viele Regeln und sehr viele Gesetze und er hat versucht, es möglichst ganz streng und ganz arg einzuhalten. Und irgendwann hat er gemerkt, es bringt ihn auch Gott nicht näher. Und eine Bekannte war mal abends zu Besuch und hat ihn von der Bibel erzählt. Das fand er dann irgendwie, Und okay, dachte, er besorgt sich eine. Die hat er dann beim Militär geklaut, weil er da wusste, da gibt es welche. Und hat sich dann eine Bibel besorgt, hat die gelesen und ist auf Jesaja 53 gestoßen und hat dort so, so sehr erkannt, dass das Gottes Wahrheit ist. Er hat sich das dann nochmal von dieser Christin da erklären lassen und kam dann wirklich zu dem Schluss, das ist Gottes Wahrheit. Das ist wirklich, das ist Gott. Und als er dann nach Hause ging und seiner Frau davon erzählt hat, hat er erstmal so, aha, so meinst, ja. Aber sie hat es dann auch selbst entdeckt in der Schrift und eines Tages kam er nach Hause und seine Frau saß da und hatte die Bibel vor sich und hat das gelesen und sie hat geweint. Sie hat bitterlich geweint. Und sie hat gesagt, Mensch, es ist wahr, Jesus ist der Messias, das stimmt, das ist Gottes Wahrheit. Aber warum hat uns nie jemand was davon erzählt? Warum hat uns das nie irgendjemand gesagt? Und das war ein ganz tiefer Schmerz so in ihr und in ihm. Und das treibt diesen Mann an, wirklich Jesus in, der ist in Tel Aviv, die haben da ein Werk, das heißt Jews for Jesus. Und sie, das treibt ihn an, wirklich Jesus bekannt zu machen in seiner Umgebung, in, seinen, ja, in dieser Stadt. Und bei diesem anderen Mann habe ich eben was Ähnliches so gespürt, so diesen Schmerz, dass dieses Land Jesus wirklich braucht. Und es war so dieser Schmerz und das Verlorensein, dass ich also diesen Männern also das Verlorensein des Volkes Israel, den Schmerz über das Verlorensein Israels, so muss ich sagen, ja, dass ich diesen Männern so abgespürt habe, bilde ich mir jetzt ein, vielleicht kann sein, aber das meine ich, habe ich den so abgespürt und es hat mich zutiefst berührt irgendwie. Und dieser Schmerz ist, glaube ich, ein Spiegelbild des Schmerzens, das Gottvater hat für dieses Volk. Dass Gottvater wirklich so in sich trägt. Und Gott hat Israel erwählt, das können wir in der Schrift lesen. Ich lese mal mit euch 5. Mose 7, die Verse 6 bis 9. Jetzt nehme ich mal doch meine Brille. Da heißt es, denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Sondern, weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte, darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Und so erkenne nun, dass der Herr, dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren, auf 1000 Generationen. Und ich muss euch sagen, ich habe es bis heute nicht wirklich verstanden, warum Gott ausgerechnet sich überhaupt ein Volk erwählt. Warum erwählt sich Gott ein Volk? Ja, denn nach meinem Verständnis, so wie ich die Bibel verstehe, liebt Gott ja alle Menschen. Und wenn ich das nicht glauben würde und wenn ich das nicht aus der Bibel rauslesen würde, dann würde ich meine Bibel wegschmeißen und ich würde nicht hier stehen. Ja. Also ich weiß nicht genau, warum Gott sich überhaupt ein Volk erwählt. Aber hier im Wort Gottes steht es, dass er sich eins erwählt hat und der einzige Grund, der hier steht, ist, weil der Herr euch liebte. Er liebte dieses Volk. Wie gesagt, ich glaube, dass er alle Menschen liebt nach wie vor, aber er hat dieses Volk trotzdem erwählt. Und warum gerade dieses Volk? Auch das habe ich nicht verstanden. Weil dieses Volk hat eigentlich nichts vorzuweisen. Damals nicht gehabt. Es war nicht besonders groß, nicht besonders schön, nicht besonders klug, nicht besonders, weiß ich nicht. Also zumindest kann ich das nirgends lesen. Ja? Ich weiß es nicht. Und ich habe mir gedacht, warum Gott? Gott hätte sich doch auch die Bayern erwählen können, oder? Eigentlich schon, gell, Sepp? Habe ich mir gedacht, die Bayern sind doch eigentlich da ganz ähnlich, wenn man so die Bibel liest, gell, so. Israel ist so, das Volk war stur, das Volk war dickköpfig, also ich finde, die Bayern sind arschstur und dickköpfig und die haben auch so einen eigenen Willen, sind ein bisschen was Besonderes, so wir sind wir, gell? Und der Dialekt ist doch auch ganz nett. Also ich denke mal, Gott hätte doch seine Freude auch haben können an die Bayern, oder? Oder an die Österreicher oder so. Also, ja, also Gott liebt alle Menschen. Er liebt auch die Bayern. Wir können ganz beruhigt sein und uns zurücklegen. Er liebt alle Menschen, auch die Bayern. Aber also, ich habe es nie ganz verstanden, warum er sich gerade jetzt dieses Volk erwählt hat, das sich ja jetzt auch in der Geschichte, in der biblischen Geschichte und auch in der heutigen Geschichte jetzt nicht auszeichnet dadurch, dass es besonders toll ist. Es ist auch nicht besonders schlecht, das glaube ich jetzt auch nicht, aber ja, wie gesagt, sie waren stur, sie haben sich immer wieder Gott verweigert, sie haben sind wieder immer wieder anderen Göttern nachgelaufen, die haben ja auch immer wieder ihre Fehler gemacht und auch in der heutigen Geschichte, so in der Politik, wenn man schaut, also es ist nicht alles nur Gold oder vorbildhaft oder besonders toll an diesem Volk. Also ich kann es euch nicht sagen, warum er sich gerade dieses Volk ausgewählt hat, aber wie gesagt, es steht in dem Text, dass er es getan hat und dass er dieses Volk liebt, liebte und immer noch tut. Ja, Gott liebt dieses Volk. Und ich glaube, das, was mir so klar geworden ist, ist einfach, dass man, wenn man an der, ja, diese Geschichte Gottes mit diesem Volk betrachtet, dann kann man sehr viel sich spiegeln. Oder ich weiß nicht, wie ich es jetzt sagen soll, aber an dem, wie Gott mit diesem Volk umgeht, auch in der biblischen Geschichte, kann man sehen, wie er ist, auch zu uns, auch zu denen, die ihm nachfolgen, da kann man, ja, das ist ein Bild für mich. So habe ich es jetzt mal einfach genommen. Gott liebt dieses Volk, so wie er alle Menschen liebt. Ich glaube, das kann man wirklich sagen. Und Gott hat dieses Volk berufen. Und diese Berufung geschieht auf unverdiente Weise, eben einfach aus Liebe und aus Gnade und aus Barmherzigkeit ist er mit diesem Volk. Sie haben sich's mit nichts verdient, mit gar nichts. Und man muss aber auch dazu sagen, dass sie wegen dieser Berufung, das macht sie ja irgendwie schon zu was Besonderem, zu was Extrigem, sage ich mal, haben sie ja auch viel leiden müssen im Lauf der Geschichte. Es ist ja nicht so, dass das nur alles toll war für sie. Sie haben ja in ihrer Geschichte sehr viel gelitten, auch deswegen. Es gibt viel Antisemitismus und so weiter und so fort. Also es war nicht immer nur schön für dieses Volk, das berufene Volk zu sein. Und ich glaube, auch das kann man auf Christen übertragen. Ja? Auch wir sind von Gott berufen. Der Heilige Geist hat uns angerührt, hat uns getoucht. Ja? Und man kann nicht immer alles nur dafür tun, sondern wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns berührt, dass er uns zu sich hin liebt, sage ich jetzt mal. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn wir gucken, es müssen auch viele Christen für ihren Glauben leiden. Jetzt nicht hier in unserem Land, Gott sei Dank, hier nicht, aber wenn man die Nachrichten von Open Doors verfolgt oder so, dann wissen wir, dass weltweit, also dass es in ganz vielen Ländern so ist, dass Christen wegen ihrem Glauben verfolgt werden und leiden müssen. Also auch da ist eine gewisse Parallele. An der Geschichte Gottes mit diesem Volk Israel, da kann man einfach auch diese Treue Gottes sehen. Das Volk war, wie gesagt, immer wieder untreu. Es lief immer wieder zu anderen Göttern über, es immer wieder hat andere Götzen verehrt. Und man kann auch sehen, dass das Gott überhaupt nicht egal ist, dass es ihn an manchen Stellen auch sehr zornig gemacht hat und dass Gottes Liebe durchaus auch emotional ist und nicht so, naja, dann gehst halt woanders hin, sondern es hat Gott wirklich immer wieder sehr stark auch berührt, wenn seine Kinder falsche Wege gehen. Das kann man sehen, jetzt nur mal als Beispiel, als Mose auf dem Berg ist und diese 10 Gebote von Gott erhält und es dauert halt einfach eine ganze Weile und bis er runterkommt, hat Aaron das goldene Kalb gegossen und das Volk hat dieses Kalb angebetet und ich lese mal mit euch, was da passiert. 2. Mose 32, die Verse 7 bis 14.
Da sprach der Herr zu Mose: Geh, steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, hat Verderben angerichtet. Sie sind schnell abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe dieses Volk beobachtet und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. So lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre, dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn, seines Gottes, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn sich gegen dein Volk entbrennen, das du mit so großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, zum Unheil hat er sie herausgeführt, und sie im Gebirge umzubringen und von der Erde zu vertilgen? Wende dich ab von der Glut deines Zornes und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und zu denen du gesagt hast: Ich will euren Samen mehren und wie die Sterne am Himmel und dieses ganze Land, das ich versprochen habe, eurem Samen zu geben, sollen sie ewiglich besitzen. Da reute den Herrn das Unheil, dass er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Also man merkt ja, Gott ist wirklich sauer über dieses Volk. Er ist echt, das tut ihm weh, wenn die andere Götter anbeten und sich einfach da abwenden. Es tut ihm richtig weh, so weh, dass er dieses Volk am liebsten verwerfen würde. Aber er lässt sich auch wieder besänftigen. Dann ist er wieder gnädig. Ja, Mose legt ein gutes Wort ein für dieses Volk sozusagen und er lässt sich besänftigen und ist wieder gnädig. Und da sieht man, dass Gott einfach doch gnädig und treu ist im Vordergrund, obwohl er wirklich auch Schmerzen spürt. Und ich glaube, auch das ist irgendwie, ich glaube, manchmal ist Gott bestimmt auch sauer über mich oder dich, weiß ich nicht, aber ich denke mir, er hat bestimmt auch ab und zu mal Grund, da auch sauer zu sein. Und ich denke, es ist ihm nicht egal, welchen Weg wir gehen und was wir tun und ob wir uns ihm zuwenden oder nicht. Aber auch wir brauchen diesen Fürsprecher. Ja? Mose ist hier ein Fürsprecher in diesem Bild und wir brauchen auch einen Fürsprecher bei Gott und den haben wir, Gott sei Dank, nämlich in Jesus und in dem Heiligen Geist. Jesus ist für uns gestorben und auferstanden und unser Fürsprecher bei Gott und den haben wir. Gott sei Dank. Und wir haben ihn nötig. Wir brauchen ihn. Gott erzieht auch sein Volk. Er lässt sich nicht einfach alles gefallen. Es ist nicht immer alles duzi-duzi und nett und oh ja, alles lieb und gut, sondern ja, er erzieht dieses Volk auch. Ja. Er schickt sie in die Wüste, nachdem er sie befreit hat aus Ägypten, weil sie ihm nicht glauben wollen. Oder wenn sie also ihm nicht vertrauten, ja, oder er ist in die hat sie in die babylonische Gefangenschaft geschickt, als sie ihm nicht, ja, als sie von ihm abgefallen sind sozusagen, als sie sich abgewendet haben. Also Gott ist jetzt nicht, ihm ist die Entwicklung seines Volkes nicht egal und er sorgt da auch für eine gewisse Erziehung und ich denke, das ist bei uns auch so. Er erzieht auch uns in irgendeiner Weise. Weil es ihm nicht egal ist, wo wir hinlaufen und was wir tun. Genau. Und Gott hilft aber auch in der Not. Er befreit Israel eben aus der Sklaverei, aus Ägypten zum Beispiel. Und auch in der Wüste, als sie in der Not sind, ja, weil er sie da quasi hingeschickt hat, da versorgt er sie, er kümmert sich. Und er steht ihnen auch bei gegen ihre Feinde. Ja, also wenn man im Alten Testament liest, immer wenn sie es mit den Feinden zu tun haben, Gott steht da ihnen bei. Ja, muss man bloß an die Mauer von Jericho denken, ja, die fällt zusammen, weil Gott sagt ihnen genau, wie sie es machen müssen und er lässt diese Mauer einfach zusammenfallen. Ja, also er ist mit ihnen im Kampf und so ist es auch bei uns. Er ist mit uns in jeder in jeder Lebenslage, wo wir in Not sind, auch wenn wir es manchmal nicht spüren und nicht merken, er ist da und wir dürfen darauf vertrauen, dass er mit uns ist und für uns ist und mit uns kämpft. Genau. Ja, Gott hat also dieses Volk Israel auf den Messias vorbereitet. Er ist mit ihnen gegangen, sie haben ganz viel mit ihm erlebt. Er ist ihnen immer wieder ganz nahe und letzten Endes haben sie aber seine Liebe nicht erkannt und haben sie abgelehnt. Sie haben den Sohn Gottes abgelehnt. Und noch heute versuchen sie, also viele von ihnen, sage ich jetzt mal, durch die Einhaltung eben strengen Gesetzen und Ritualen und Regeln die Errettung zu erlangen. Lesen wir in Römer 9, die Verse 30 bis 33. Was wollen wir nun sagen? Dass Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben. Dass aber Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht hat. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes. Denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Ja, Jesus ist dieser Stein des Anstoßes und die Juden stoßen sich an ihm. Sie wollen oder sie können, das weiß ich nicht an Jesus glauben, sondern sie suchen eben in der Gesetzestreue ihr Heil. Und wenn ich Juden sage, dann meine ich eben die Mehrheit, die überwiegende Mehrheit der Juden. Laut einer Broschüre von einem Werk One for Israel, das ist so eine Organisation, die wir da eben auch besucht haben, und laut dieser Broschüre beträgt die Anzahl der wiedergeborenen Christen in Israel ungefähr 0,3% der Bevölkerung. Das ist sehr, sehr wenig. Das heißt, Israel ist von Gott erwählt, aber es ist nicht durch Jesus errettet oder ein Großteil davon ist nicht durch Jesus errettet, weil sie eben nicht an ihn glauben, sondern weiterhin durch Einhaltung von Regeln und Gesetzen ihr Heil suchen. Und jetzt, wenn man sich vorstellt, ein Vater oder eine Mutter, die sieht, wie ihr Kind, sage ich mal, falsche Wege geht, dem blutet doch das Herz. Das ist doch ein Schmerz. Und ich glaube, Gott hat eben genau diesen Schmerz. Und Jesus selbst hat dieses Herz geblutet, als er an Israel dachte. Das kann man lesen in Matthäus 23, Verse 37 bis 39. Da sagt er, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden, denn ich sag euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Und da hört man auch diesen Schmerz raus von Jesus. Ja, diesen Schmerz, wie oft habe ich es versucht, euch zu sammeln, wie oft habe ich es versucht, euch zu mir zu ziehen, wie oft habe ich es versucht, euch nahe zu sein. Hallo? Habt ihr es nicht gemerkt oder was ist los? Ihr habt nicht gewollt. Also ich spüre da diesen Schmerz raus. Und diesen Schmerz, den findet man bei Paulus auch wieder. Der zieht sich fort durch die Geschichte. Und Paulus war ja wohl gemerkt gesandt zu den Heiden, um den Heiden die gute Nachricht von Jesus zu bringen, den Nationen. Und trotzdem hat Paulus einen tiefen Schmerz für sein Volk Israel gehabt. Er ist auch immer zuerst in die Synagogen gegangen, um dort den Juden das Evangelium zu bringen. Und trotz dieser Berufung für die Heiden hatte er auch diesen Schmerz im Herzen. Das kann man im Römerbrief lesen, Römer 9, die Verse 1 bis 5. Da heißt es, ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt nach dem Fleisch der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Paulus leidet einen ganz großen Schmerz und eine große Traurigkeit für die Juden, die so viel von Gott bekommen haben, die von Gott erwählt sind, die Gott erlebt haben, die so viel gekriegt haben von Gott, von denen Jesus selbst abstammt und die ihn nicht gefunden haben. Und er wünschte sich sogar, dass er selbst das erwirken könnte, selbst wenn er dafür selber verbannt würde. Ja? So groß ist diese Hingabe, sage ich mal, an diese Sache. Ja, Israel, Gottes Volk, hat so viel von Gott bekommen und nimmt das größte und wichtigste Geschenk Gottes Sohn nämlich nicht an. Und ja, das schmerzt Gott. Ja, und wie gesagt, diesen Schmerz habe ich eben in Israel auch von diesen beiden Männern so irgendwie abgespürt, dass sie motiviert, wirklich rauszugehen und Jesus bekannt zu machen, Jesus weiterzugeben in diesem Land. Ja, und das hat mich eben, wie gesagt, auch selbst angerührt. Und das motiviert mich wiederum, für dieses Land und dieses Volk zu beten. Und ich denke, es ist auf der anderen Seite aber eben auch wieder ein Bild für uns und unsere Gesellschaft. Wie viele Menschen gibt es da, die sagen, oh, ich bin doch ein guter Mensch, ich morde nicht, ich bin kein Zuhälter, kein Krimineller, ich stehle nicht, ich lebe ein gutes Leben. Ja, ist doch alles gut. Ich brauche Gott nicht. Ich brauche Gott nicht, ich brauche Jesus nicht. Gibt es doch auch viele Menschen hier. Ja, also ich will das jetzt nicht nur auf Israel beziehen, aber da wurde mir das einfach nochmal so klar. Ich glaube, das ist einerseits ist das Gott ganz wichtig, dieses Volk, und auf der anderen Seite kann man das aber auch hier auf uns wiederum beziehen. Ja, ich möchte euch auffordern und motivieren, wirklich dafür zu beten. A, für dieses Volk, das Gott wirklich irgendwie im Speziellen wichtig ist, warum weiß ich nicht, aber eben auch für die Verlorenen hier, die es hier in unserem Umfeld gibt, die meinen, Gott nicht zu brauchen, weil es ihnen auch gut geht. Das ist auch wieder so ein Bild, denen geht's gut, wir haben doch alles, wir brauchen nicht mehr. Genau. Wir waren auch in Jerusalem, so muss ich sagen, und wir haben auch diese Klagemauer gesehen. Da habe ich ein Bild mitgebracht. Da waren wir und haben eben gesehen, da wie die Menschen da stehen und da beten. Und ein junger Mann bei uns war bei uns da in der Gruppe. Und da hat er erzählt, oh, er war da eben auch da dort und hat sich das angeschaut, wie die Juden dastehen und wie sie zu dieser Mauer gehen, wie sie diesen Stein berühren und dort beten, um Gott nahe zu sein. Und er hat gedacht, ja, das mache ich auch. Und er ist losgelaufen, um da zu diesem Stein und zu dieser Mauer zu gehen und sie zu berühren, weil er dachte, ja, da kann ich Gott nahe sein. Und dann hat ihn kurz bevor er da war, hat ihn ein Gedanke erfasst, hat Gott zu ihm gesprochen und hat gesagt, du brauchst das gar nicht. Du musst nicht diesen Stein berühren, um mir nahe zu sein. Du musst es nicht. Ich bin immer bei dir. Du kannst beten, wie du möchtest. Du kannst beten, wann du willst, wo du willst, überall. Ich bin immer bei dir. Du musst das nicht tun. Und das ist Gottes Freiheit. Die Freiheit, in die er uns setzt als Christen, dass er sagt, ey, ich bin doch bei euch alle Tage, sagt der Jesus auch. Ich bin bei euch alle Tage. Und das habe ich heute in den Losungen gelesen, in Johannes 8, 36 heißt, das habe ich jetzt nicht auf Folie, das habe ich heute früh noch entdeckt, heißt, wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Dann braucht ihr nicht diese strengen Gesetze, Regeln, Rituale. Ja, Gott baut sein Reich und er baut es aus Juden und er baut es aus Nichtjuden. Lesen wir noch zum Schluss Römer 9, 24. Als solche hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Und so wünsche ich, dass das Reich Gottes wächst in allen Richtungen. Und dafür möchte ich gerne beten mit euch. Und Vater im Himmel, lieber Jesus, lieber Heiliger Geist, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken, dass wir Teil sein dürfen deiner Erwählung. Ich möchte dir danken, dass du Menschen aller Nationen, ja, alle Menschen, dass du alle Menschen liebst, ganz unendlich. Und ich möchte dir danken, dass du diesen Schmerz auch auf dich nimmst, über die Menschen, ja, die dich nicht brauchen oder nicht wollen oder meinen, dich nicht zu brauchen. Und Herr, ja, ich möchte ja auch bekennen, dass ich diesen Schmerz oft gar nicht so spüre oder gar nicht, dass ich den oft gar nicht so teile. Und ich bete, dass du uns wirklich auch teilhaben lässt daran, dass uns das motiviert, dich weiterzugeben, von dir zu erzählen, dass es uns wichtig wird, dass du groß wirst in diesem Land, dass die Menschen dich entdecken, dass uns bewusst wird, wie verloren die Menschen ohne dich sind. Und ich bete, dass du Herzen aufmachst, Herr, von Menschen, die dich noch nicht kennen. Ja, dass du sie berührst, dass sie anfangen, dich zu suchen. In Israel, genauso wie hier, in Oberbayern und in Wasserburg, Herr, überall auf der Welt. Und ich bete, dass du uns dazu, ja, benutzt, dass wir dein Reich weitergeben, deine Liebe weitergeben, deine Gnade, deine Treue, deine Barmherzigkeit, Herr. Danke. Amen.